Menschen auf die Straße sagen würdest, Gottes Gericht wird kommen. Wie denkst du, dass sie reagieren würden? Würden sie dich auslachen? Würden sie dich für einen Verrückten halten? Würden sie meinen, dass du einfach gefährlich bist? Die Mehrheit der Deutschen oder der deutschen Bevölkerung glaubt nicht an einem Leben nach dem Tod. In 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 3 bis 4, lesen wir Folgendes. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das beschreibt unsere Zeiten, dass Menschen glauben, dass alles aus der Materie entstanden ist. Leben selbst aus der Materie entstanden ist ohne Gottes Hilfe. Und seitdem hat sich alles entwickelt, bis der Vielfalt von dem Leben existiert heute. Das ist genau eine Beschreibung von unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit. So ist die Idee, dass Gott kommen wird und dass er Menschen richten wird. Das ist überholt und lächerlich gestuft. Seit der Zeit Henochs bis heute hat Gott Menschen informiert, er wird richten. Bitte denke niemals, dass die Prophetie in der Bibel für dich unwichtig ist. Oder du könntest das auf keinste Weise anwenden für dein Leben. Gott möchte, dass Menschen im Voraus wissen, was er tun wird. In der Offenbarung, wir haben bereits erklärt, Kapitel 1, das, was du gesehen hast, Kapitel 2 und 3, das, was ist, und dann das Zukünftige, das fängt im Kapitel 4 an, der Thron im Himmel und die Siegel, Kapitel 4 bis 5. Also die Offenbarung hat ihre eigene Gliederung, diese drei Punkte. Und damit wir das besser stehen, dann in den letzten Wochen haben wir Kapitel 4 und 5 mal betrachtet, wie es im Himmel aussieht und das Buch mit den sieben Siegeln. Und heute wollen wir Kapitel 6 betrachten und das sind die ersten sechs Siegeln. Und die Botschaft von Kapitel 6 ist, Gott wird richten. In Kapitel 5 lernten wir, dass Gott der Vater zu seinem Sohn Jesus Christus eine Rolle mit sieben Siegeln gab. Denn nur er ist würdig, diesen Siegeln aufzumachen. Und wenn er das tut, dann fängt der Tag des Herrn an. Man findet das immer wieder in der Bibel. Der Begriff, der Tag des Herrn, das fängt bei Kapitel 6 in der Offenbarung an. Und das dauert so ungefähr 7 Jahre, der Tag des Herrn. In Kapitel 3 und Vers 10, Jesus sagte zu den Gemeinden, dass diese Zeit kommen wird, um die Menschen auf Erden zu prüfen. Wir haben die Zeit nicht heute Morgen, aber du kannst es mal nachschlagen, Kapitel 3 und Vers 10. Es wird kommen, um die Menschen auf Erden zu prüfen. Und zu zu Philadelphia, zu der treuen Gemeinde, hat er gesagt, dass sie vor dieser Trübsalzeit bewahrt wird. Sie werden es nicht erfahren. In Kapitel 4 und 5, da sitzen Vertreter der Gemeinde um den Thron Gottes herum. Sie sind mit Krone gekrönt oder Siegeskränze. Und sie tragen weiße Wände. Und sie sitzen auf Thronen. Und das ist das, was in Kapitel 2 und Kapitel 3 zu den Menschen gesagt wird. Wer überwindet, er wird diesen Dingen haben und vor Gott dann leben. So sehen wir das, dass Gott dieses zu der Gemeinde gesagt hat, bereits 100 nach Christus. Und so ist es dann in den Himmel später, wenn Johannes dort ist die Gemeinde da. So, die Gemeinde ist im Himmel. Gottes Gericht fängt mit 7 Siegeln an. Wir sollen verstehen, noch einmal, Gott wird die Erde richten. Die ersten 4 Siegel oder Gerichte sind von Reitern auf einem Pferd symbolisiert. Die vielleicht berühmteste Darstellung davon ist das von Albrecht Dürer, der das gemacht hat in der Zeit von der Reformation. Er hat die Reformation sehr unterstützt, hat sehr viel aus der Bibel für seine Themen, für Malen und für Skizzen gemacht. Und hier ist wahrscheinlich das Allerberühmteste. Seitdem haben viele so etwas gemacht, um diesen 4 Reiter darzustellen, die ersten 4 Siegeln. Und das war so bekannt in der Vergangenheit, dass Menschen haben das auf vielerlei Weise benutzt. Und bei der amerikanischen Footballmannschaft von Universität Notre Dame in den USA, da haben sie diese 4 Athleten so genannt, weil sie so zäh waren beim Spiel. Ein Pferd war damals ein Kampftier. Und fürchterlos, wenn du in Hiob liest, wird über das Tier beschrieben, er reitet direkt in den Kampf hinein, ohne sich abzuschrecken. So ist er konstruiert. Er ist ein Kampftier. Zweifellos wird kommuniziert, dass die Gerichte, die kommen, die werden schnell sein. Denn wenn jemand auf ein Tier reitet, er kann richtig schnell reiten, schnell kommen. Und das ist dann auch sicherlich eine Idee hier in diese Darstellung von den 4 Reitern. Es wird schnell kommen. Erste Siegel ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Ich lese das mal vor aus Kapitel 6. Ich sah das Lamm, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Es gibt viele Interpretationen über diesen Reiter, wer soll das sein? Und manche haben in der Vergangenheit gesagt, das war Caesar oder alle Kaiser von Rom. Das Problem ist, wenn du so interpretierst, okay, das ist Vergangenheit. Der Johannes wollte sagen, was in der Zukunft kommt. Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Wenn du das zusammen mit den anderen kombinierst, die anderen drei Reiter, dann musst du das wirklich willkürlich interpretieren. Und es gibt jede Menge von Interpretationen davon. Andere sagen noch mehr, das ist Jesus Christus, weil er auf einem weißen Pferd reitet und siegt. Der Reiter unterscheidet sich allerdings von Jesus Christus, indem er einen Bogen in die Hand hat. In Offenbarung 19 hat Jesus Christus ein Schwert. Er trägt einen Siegeskranz. Jesus Christus wird viele Diademe auf seinen Kopf haben. Er kommt mit anderen Reitern, diese auf weißem Pferd, mit anderen Reitern, die Horror, Zerstörung und Leiden verbreiten. Jesus, wenn er kommt, er wird sein Reich mit sich bringen. So ist der erste Reiter, glaube ich, der Antichrist. Oder zumindest Menschen, die den Weg für den Antichrist vorbereiten. Er siegt. Und eigentlich ohne viel Kampf oder Krieg. Und hier lernen wir von 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 3, dass wir heute Morgen gehört haben, als Christoph das gelesen hat, vorgelesen hat. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. So wird es sein. Menschen werden weltweit denken, jetzt ist Frieden, jetzt sind alle großen Probleme vorbei, jetzt ist kein Krieg mehr. Wir Menschen, wir haben das geschafft. Übrigens, wenn du in Hesekiel Kapitel 38 und 39 liest, so fängt es auch dort an. Israel wohnt in Frieden. Dann aber kommt der zweite Pferd. Der zweite Siegel wird aufgemacht und wir sehen den zweiten Reiter. Und als das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuriges Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Jetzt ist Krieg. Friede ist vorbei. Der Zweite Weltkrieg tastete erschütternd viele Länder an. Europa und auch das Teil von Russland, das kein Europa ist, auch Nordafrika, auch Westchina, auch Japan, auch Indochina, auch die Philippinen, auch Indonesien, auch Korea. Aber dieser Krieg, der kommen wird, wird auch ganz Afrika umfassen, ganz Nord- und ganz Südamerika, auch Australien. Sie werden alle mit hinein beschlossen. Es wird flächendeckend auf die Erde sein. Ich möchte eine Warnung vorlesen, eine Warnung, die 1850 nach Christus geschrieben wurde von dem deutschen Dichter Heinrich Heine. Und ihm ging es um die Philosophie von Immanuel Kant und Fichte und anderen. Und hier ist, was dieser Dichter Heinrich Heine gesagt hat, 1850. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland meint er zum Christentum mit den dämonischen Kräften des altgermanischen Pantheismus wird jene Kampfeslust erwachen, die wir bei den alten Deutschen finden, die nicht kämpft, um zu vernichten, noch um zu siegen, sondern bloß um zu kämpfen. Das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, könnte sie jedoch nicht zerstören. Und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann raselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Jene Talisman ist schon morsch, er meint das Kreuz, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotische Dom. Er hat haargenau erklärt, was kommen würde. So ist es geschehen in Deutschland vor und während des Zweiten Weltkriegs. Und das Problem ist immer noch mit uns. Immer noch mit uns, weil seit dem Zweiten Weltkrieg die Basis des Christentums immer wieder unterminiert wurde. Das Problem existiert nicht nur in Deutschland. Die Völker der Erde sind miteinander und mit der EU selbst nicht zufrieden. Und dieses muss man zur Kenntnis nehmen auch. Die EU-Verfassung hat keinen Gottesbezug. Das Zusammenhalten dann hat keinen Glauben dafür. Das Zusammenhalten kann nur stehen durch Macht, allmählich. Aber wir haben nur von Europa gesprochen. Das Problem ist in der ganzen Welt genauso, nicht nur hier in Europa. Und noch dazu, gegen keinem Land werden so viele Resolutionen in der UNO entworfen, als gegen Gottes Volk Israel. Wenige Nationen stehen ihr zur Seite, manchmal eine Nation ganz alleine. So, wir sehen, hier ist die Lage heute. Die Nationen stellen sich gegen Gott und gegeneinander. Wenn es keine Erweckung geben wird, bald, dann ist Krieg nur eine Frage der Zeit. Viertes Siegel ist Hungersnot. Ich lese das mal vor. Und als das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Also, das ist das, was ein Mann pro Tag verdienen würde, ein Denar. Und das würde ihm genug kaufen für seine ganze Familie. Ein Denar. Er könnte seine Familie mit dieser Menge Geld versorgen. Aber es sagt hier, da kann er nur genug für sich selbst sorgen mit so viel Geld. So hat er nur ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Sechstel von dem, was er braucht, um seine Familie zu speisen. Hungersnot. Und habt ihr gesehen, und dem Öl und dem Wein füge keine Schaden zu. Genau wie heute gibt es viele Menschen, die in Überfluss leben, auch wir, muss man sagen. Und dann gibt es welche Leute, die verhungern. In der zukünftigen Zeit, wenn dieses Gericht losgeht, werden die meisten Menschen hungrig sein. Aber manche Menschen werden in Überfluss leben. Ist das nicht mal interessant? So wird es sein. Sie werden in Luxus sogar leben. Das bringt uns dann zum vierten Pferd. In dem Zweiten Weltkrieg gab es 50 Millionen Menschen, die gestorben sind. Wir lesen hier aber ein Viertel der Welt wird sterben. Das wird schrecklich sein. Ich lese Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den Viertelteil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. In Hesekiel Kapitel 14 und Vers 21 sagt Gott: Diese vier sind meine böse Gerichte. Diese vier sind meine bösen Gerichte. Hesekiel Kapitel 14 und Vers 21. Und was soll das mit den Tieren? Also daran würde man nicht denken. Vielleicht ist das für eine andere Zeit. Eigentlich nicht. Jedes Jahr töten Elefanten 500 Menschen weltweit. Krokodile töten 1000 Menschen weltweit. Hunde, sie sind so süß, oder? Hunde töten 35.000 Menschen weltweit. Giftige Schlangen töten 100.000 Menschen weltweit. Das ist jetzt. Wenn das vierte Siegel geöffnet wird, dann wird das 40, 50, 60 Mal von diesem, was hier ist, sein. Menschen werden getötet durch Krieg, durch Pest, durch Hungersnot, durch wilde Tiere. Gott wird die Erde richten. Amos Kapitel 5 und Vers 18 sagt, ihr, der den Tag des Herrn verlangt, ihr sollt verstehen, der Tag des Herrn ist ein dunkler Tag. Dann kommen wir zu dem fünften Siegel. Verse 9 bis 11. Vielleicht bekommen wir bis jetzt den Eindruck, Gott ist weit weg von all dem, was los ist, und Glaube gibt es nicht mehr auf die Erde. In Vers 9 lesen wir, und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Es sagt, ich sah Seelen. Wie kann das sein? Denn eine Seele ist unsichtbar, oder? Aber wir dürfen nicht vergessen, Johannes ist in den Himmel. Da kannst du vieles sehen, da kannst du alles sehen. Und Engel kann man sehen. Kann man heute Engel sehen? Ich denke nicht. Aber im Himmel kann man Engel sehen. Und man kann auch Seele sehen in den Himmel. Es ist anders dort als hier. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Menschen, die Gottes Wort akzeptieren, Menschen, die zu Jesus Christus stehen, in diese schreckliche Trübsalzeit, es wird ganz viele Leute geben, die sich zu Jesus bekehren. Wir werden mehr davon lernen im nächsten Kapitel. Die christliche Religion ist heute die meistverfolgte Religion der Welt. In der Trübsalzeit wird die Hass von den Menschen ungehemmt auf Christen losgehen. Und sie sprechen in diesem Gebet, wie lange, o Herr, wann wirst du richten? Und wir denken, wie kann das sein? Diese sind Christen, die sollten verstehen, vergibt eure Feinde, liebt eure Feinde. Ist auch wahr, das sollen wir tun. Aber wir müssen auch verstehen, in dieser Zeit, die Verfolgung ist jetzt weltweit ausgebracht. Keine Regierungsmacht unternimmt etwas für die Christen. Und die Verfolgung wird nicht abgebremst. Nun, Gott sagt in 5. Mose, und wir finden das auch in Römer Kapitel 12, mein ist die Rache, sagt der Herr. Und das heißt, Geschwister, wenn du verletzt worden bist oder benachteiligt geworden bist oder jemand war wirklich sehr hart auf dich, die Bibel hat eins zu dir und zu mir zu sagen. Keine Rache. Wir sollen Menschen in unseren Herzen vergeben. Das ist Gottes Wort zu uns, zu dir und zu mir. Und ich möchte euch sagen, wenn du die Idee hast, dass du denkst, ich bin immer noch wütend über diese Leute oder diese Person. Wenn du so denkst, Geschwister, du verletzt dich selbst, du verletzt die anderen um dich herum. Wir als Christen müssen lernen zu vergeben. Das lernen wir von Jesus, das lernen wir von den Aposteln. Das ist ganz durch die Bibel durch. Aber wenn wir davon sprechen, was Gott schließlich tun wird, Menschen, die kein Buße tun, die werden seine Strafe bekommen. Das ist auch durch die ganze Bibel durch. Gottes Antwort zu diesen ist, ja, ich werde es tun. Warte. Es müssen noch eine Menge von Menschen sich bekehren. Gott wird die Erde richten. Dann kommen wir zum sechsten Siegel. Himmel und Erde werden erschüttert. Und wir haben wenig Zeit, ich muss das sehr schnell bearbeiten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härrender Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttet von einem starken Wind seine Feigen aufwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jede Sklave und jede Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Tod ist schlimm, aber Gott begegnen, meinen sie, ist noch schlimmer. Fallt auf uns und verbergt uns von dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag des Zornes und wer vermag es zu bestehen? In der Vergangenheit hat Dr. Richard Dawkins das Buch geschrieben, der Gotteswahn, und ich war überrascht, was für ein Bestseller das Buch war hier in Deutschland. Und dann gab es viele andere Bücher, gibt es immer noch Bücher, die von atheistischen Absicht geschrieben sind, gegen Glauben an Gott, kämpferisch eigentlich. An dem Tag, wenn das sechste Siegel aufgemacht wird, dann wird keiner so ein Buch kaufen. Es wird keiner denken, Gotteswahn. Es wird jeder denken, Atheistenwahn. Denn wie das hier beschrieben ist, wird der Himmel, wie wir ihn kennen, wie wir ihn sehen heute, es wird wie ein Vorhang voneinander aufgebracht und die Menschen werden direkt zu Gott auf seinem Thron sehen können und sie werden abgeschreckt werden. Das ist das, was hier in diesem Kapitel, so wie ich das verstehe, geschrieben ist. Sie werden einen Blick nach Gott bekommen und sie werden Angst haben. Keine Atheisten mehr. Ich sage nicht, dass sie sich konvertieren. Und merkt ihr, was hier geschrieben wird? Das Zorn des Lammes. Sie wissen schon, wir hatten unsere Zeit, Jesus Christus zu akzeptieren. Wir hatten unsere Zeit, ihn zu bekämpfen. Und wir alle wissen, dass Jesus so voller Liebe ist und der Friedefürst. Aber das, was wir nicht erwartet haben, ist sein Zorn. Und an dem Tag werden sie merken, sein Zorn kommt. Der Zorn des Lammes Gottes. Das gehört auch zu unserem Herrn. So, wir stellen die Frage, gibst du das Evangelium an anderen Menschen weiter, damit sie diese schreckliche Zeit vermeiden, denn sie wird kommen? Wir sollten nicht so sehr denken, oh, Menschen werden über mich lachen. Lass sie über dich lachen. Wir haben die Gelegenheit, denen zu erklären, die Zeit wird kommen, aber vor allem, dass sie Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen sollen. Gott wird die Erde richten. Denn noch etwas für Christen heute. Wir haben in 1. Thessalonicher gehört, was ich keine Zeit mehr habe vorzulesen, wie wir leben sollen, denn wir sind Kinder des Lichts. Das ist für Menschen, die in Dunkelheit leben. Wir sind Kinder des Lichts, das sagt die Bibel. Wie sollen wir leben? Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir könnten eine ganze Predigt darüber vorbringen. Die Zeit ist jetzt ab. Gott erklärt uns auf Basis von dieser Prophetie, wie du und ich, wie wir leben sollen. Wandelt als Kinder des Lichts in Wahrheit, in Gerechtigkeit, in Güte, in der Liebe. Wir wollen beten. Vater, wir freuen uns, dass du uns im Voraus erklärt hast, was du vorhast eines Tages. Wir wollen das ernsthaft, richtig ernsthaft beherzigen, Herr, und keine Angst davor haben, mit Menschen, die wir kennen, darüber zu sprechen, vor allem denen zu erklären, dass sie neues Leben in Jesus Christus bekommen können. Denn das ist die Botschaft, die du uns gegeben hast, Herr. Es wird die Zeit kommen, da diese Gelegenheit aufhören wird. O Herr, schenk uns Gnade, diese Gelegenheit auszunutzen, ob zu glauben oder das Evangelium zu verbreiten. Durch Jesus beten wir. Amen.